Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion, moderiert von Daniel Juhr. Heute mit Sven Wolf, der vor ziemlich genau 3 Jahren, es war der 29. April, ich habe nachgeschaut, 2022 im allerersten Podcast Stolz auf Remscheid zu Gast war. Und heute ist er wieder da. Und ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wiederhole das, was damals Malte gesagt hat, mein Vorgänger hier am Mikro, der sagte, du hast ja einen sehr engen Zeitplan, einen sehr engen Terminplan, du hast dir die Zeit genommen. Das hat sich, glaube ich, mit dem engen Terminplan nicht geändert in den 3 Jahren, im Gegenteil wahrscheinlich. Es hat sich trotzdem für dich ein bisschen was geändert, deswegen beginnen wir diese Folge auch ganz bewusst mit der Frage, wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Und ich glaube, wenn ich das so merke, dann geht es mir sogar besser, als es mir vor 3 Monaten ging. Ich bin deutlich fitter, beginne, wenn es klappt, den Tag gerne mal mit Schwimmen. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Also ich bin jetzt kein Spitzensportler geworden, das war ich vorher auch nicht. Aber ich versuche so 2 bis 3 Mal in der Woche ein bisschen schwimmen zu gehen, manchmal nachmittags, manchmal früh morgens.
Wo gehst du dann schwimmen?
Am Stadtpark.
Mhm. Okay, also wirklich Bahn ziehen.
Ja, ganz normal Bahn ziehen. Ich glaube, meine Technik ist immer noch ausbaufähig, aber ich war ja als Jugendlicher viele, viele Jahre im Schwimmverein, bei den Wassersportfreunden Mitglied und bin so vor etwa 3 Jahren wieder bei den Wassersportfreunden Mitglied geworden und begleite die ja zum Beispiel beim Karneval, wenn die Rosenmontagszug durch Lennep ziehen und da hoffe ich, dass sie das die nächsten Jahre auch machen und ich wieder als Wagenengel mitgehen darf.
Jetzt habe ich die Frage natürlich nicht ganz ohne Grund gestellt. Du hast gesagt, die letzten 3 Monate oder jetzt nach den 3 Monaten geht es dir besser als vorher. Wir springen mal kurz zurück. Du bist damit ja auch relativ offensiv umgegangen damals an einen, ich sag mal, Wintertag im Landtag in Düsseldorf, wo du plötzlich gemerkt hast, irgendwas stimmt da nicht. Magst du uns nochmal da so mit reinnehmen, wie das so war und was da auch nicht gestimmt hat?
Also ich saß in einer Sitzung in Düsseldorf und ich hatte irgendwie Schmerzen in der Brust, die ich so nicht richtig deuten konnte. Es war so ein bisschen das Gefühl, ich habe zu kalte Luft eingeatmet und irgendwie tut das in der Lunge weh. Und das zog dann irgendwann in den Arm. Und dann fragte mich eine Kollegin, sagte immer, dir geht's aber heute nicht gut, du siehst nicht gut aus. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Dann hat sie gefragt, was hast du denn? Dann habe ich das beschrieben. Und dann ist eine andere Kollegin aufgesprungen und hat sofort einen Rettungswagen gerufen.
Sehr geistesgegenwärtig, muss man ja mal sagen.
Ja, das absolut. Und ja, als dann die Rettungssanitäter da waren, EKG anlegten, mich dann an die Wand lehnten, sagten sie so, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig, Herr Wolf. Sie haben gerade einen Herzinfarkt. Und das war schon sehr überraschend für mich, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass mein Herz gut funktioniert. Ich da mir auch nie Gedanken gemacht habe.
Auch vorher nichts gemerkt hast.
Auch vorher nichts gemerkt habe. Und ja, nach dieser ganzen Geschichte weiß ich, dass ich tatsächlich einen Blutfettwert habe, der deutlich höher ist als bei anderen Menschen. Der ist genetisch bedingt. Und deswegen fragten mich die ganzen Kardiologinnen und Kardiologen, die mich behandelt haben, auch immer wieder, haben Sie denn in der Familie schon mal solche Fälle gehabt? Und irgendwann fiel mir dann tatsächlich ein, naja, beide Großväter von mir sind mit Anfang 50 an Herzinfarkten leider verstorben. Und diese genetische Disposition, die hat sich scheinbar auf mich übertragen. Und ja, da muss man einfach mit umgehen, das geht auch. Also alle Ärztinnen und Ärzte sagen auch, also das ist kein Problem, Sie wissen es ja jetzt, stellen Sie sich da ein bisschen drauf ein, mein Cholesterin muss niedriger sein, als es vorher gewesen ist. Man muss einfach ein bisschen achtsamer mit seinem Herz sein, regelmäßiger mal drüber gucken. Aber das ist eine der häufigsten Erkrankungen, die es in Deutschland gibt. Herzgefäßerkrankungen, das ist mit das Häufigste, was Menschen passieren kann. Und ganz viele wissen halt einfach nicht, dass sie ein Risiko haben, was sie genetisch einfach mitbringen. was sie durch das Leben begleitet. Und deswegen habe ich auch nach langer Diskussion das auch sehr öffentlich gemacht, weil ich das wichtig finde, dass man einfach darüber auch mal vernünftig spricht, sich informiert. Mhm. Und jeder, der diese Frage, gab's Herzerkrankungen in der Familie, mit Ja beantworten kann, sollte auf jeden Fall mit einer Ärztin oder einem Arzt mal sprechen und sollte genau diesen Blutfettwert, der nennt sich Lipoprotein A-Wert, einfach mal untersuchen lassen. Das reicht einmal im Leben, weil dieser genetische Wert, wenn der deutlich höher ist, das sieht man direkt, der ist dann hoch und dann kann man sich darauf einstellen.
Zwei spannende Aspekte, wo ich gerne mal nachhaken würde. Also zum einen ist dir das ja in dem Fall wahrscheinlich sogar zum Glück in Anwesenheit anderer Menschen passiert, die dann helfen konnten. Also man selber hätte wahrscheinlich nicht gesagt, ich rufe jetzt einen Krankenwagen oder so. Gleichzeitig ist es ja so, also du bist dann in so einem Meeting, in so einem Sitzungsraum, dann steht ein Rettungssanitäter, Notarzt vor dir und sagt dir das so auf den Kopf zu, wie Ärzte so sind. Sie haben gerade einen Herzinfarkt, ne? Jetzt bist du 49, also tritt man da mal so neben sich, guckt dich selber zu und denkt so, hallo, was geht denn hier ab? Oder ist das, hast du das noch so irgendwie in Erinnerung, wie das da so war, also was das mit einem macht?
Ja, also das ist schon so ein Schlag, ne? Also das muss man schon so sagen. Wir konnten jetzt die Beine nicht wegknicken, weil ich saß. Mhm. Sie hat mich so an die Wand gelehnt. Aber danach lief das bei den Sanitäterinnen, Sanitätern, bei der Notärztin, die dabei war, alles super professionell und ganz ruhig ab. Deswegen war also, wie das Umfeld war, da war für mich gar kein Raum, dass ich jetzt irgendwie panisch werde oder so. Also es war schon, ich würde mal sagen, so 10 Minuten danach habe ich schon wieder irgendwie billige Witze gemacht oder so. Das kam dann relativ schnell wieder. Aber der Moment, wenn man da sitzt und einer sagt einem das, das war schon heftig. Und dann habe ich tatsächlich, wie ich jetzt weiß, auch im Nachhinein auch viel Glück gehabt, dass ich sehr schnell behandelt wurde, dass die Ärzte alles Notwendige sofort getan haben, dass ich danach durch eine stationäre Rehabilitation auch unheimlich viel für mein Herz gemacht habe, sehr, sehr fit geworden bin und deswegen auch die Antwort am Anfang auf deine Frage, wie es mir heute geht, besser als vorher, weil ich eben bestimmte Dinge, die mir geschadet haben, nicht mehr mache und bestimmte Dinge, die mir sehr gut tun, häufiger mache.
Den anderen spannenden Aspekt gerade eben fand ich den Nebensatz, nach langer Diskussion hast du entschieden, das öffentlich zu machen. Ne? Bedeutet, du warst dir, oder es gab am Anfang zumindest die Idee, das nicht zu tun wahrscheinlich, oder warst du dir nicht sicher, oder was war da zu diskutieren?
Also wir haben das, ich entscheide ja solch wichtige Dinge auch nicht alleine, sondern ich habe das natürlich mit der Familie besprochen, aber ich habe das auch mit meinem beruflichen Team besprochen. Und da gab es natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Also sagt man das oder sagt man das nicht? Und am Ende ist es natürlich meine persönliche Entscheidung, aber ich finde es gut. Und die Reaktionen, die ich darauf bekommen habe, zeigen mir, dass es auch richtig war. Also es haben sich ganz viele Menschen gemeldet. Ich weiß inzwischen, dass ganz viele Menschen, die auch im politischen Betrieb arbeiten, ähnliche Situationen haben, aber immer die Scheu haben, nee, das darf man ja gar nicht sagen. Und ich weiß, dass es eben, weil ich mich da jetzt mit beschäftigt habe und auch viel mit Kardiologen gesprochen habe, mich viel informiert habe über die Deutsche Herzstiftung, dass das eine der größten Volkskrankheiten ist. Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele Menschen das haben. Und was mich immer noch so ein bisschen unruhig lässt, ist, man kann da unheimlich viel gegen machen. Es muss dazu nicht kommen. Und dass heute diese frühen, also die sogenannten frühen Herzinfarkte, also vom Alter her frühen Herzinfarkte, dass die nicht mehr tödlich sind, das liegt natürlich auch an dem medizinischen Fortschritt, den wir in Deutschland genießen dürfen. Und das ist schon ein Privileg, was wir hier haben. Und dass wir wissen, wie man damit umgeht und dass man weiß, was man zur Prävention, zur Gesundheitsprävention machen kann, das sollten wir viel stärker auch in vielen Diskussionen in den Mittelpunkt stellen. Und wenn ich dann den großen politischen Bogen spanne, dann schaue ich mir an, wenn zum Beispiel Krankenkassen wie die Allgemeine Ortskrankenkasse, die AOK, den Gesundheitsatlas veröffentlicht. Und dann liegen wir gerade in Remscheid, was Erkrankungen von Herz, vom Herz angeht oder auch Schlaganfälle oder Lungenerkrankungen, liegen wir deutlich über dem Schnitt im Vergleich zu anderen Städten. Mhm. Und wenn man dann sich den Sozialindex darüber legt, dann kann man erkennen, dass Armut und Krankheit viel zu häufig zusammenfallen. Und das finde ich eine unglaubliche Ungerechtigkeit.
Mhm. Mal konkret bei dir zu bleiben, wie bist du eigentlich behandelt worden dann? Also setzt man da einen Stent oder wahrscheinlich oder was ist bei dir dann gemacht worden?
Genau, die Notärztin hat dann im Rettungswagen telefoniert, welches Krankenhaus in der Nähe des Landtags mich aufnehmen könnte. Bin dann in die Uniklinik gebracht worden und dort habe ich einen Stent bekommen und war auch die ganze Zeit ansprechbar. Das ist ja eine ganz ungewöhnliche Situation, dass man da behandelt wird und mit so einer Katheteruntersuchung.
Man guckt zu, ne?
Man guckt zu.
Man ist dabei.
Ja, es ist ein bisschen betäubt. Man kriegt auch noch ein Beruhigungsmittel, damit man sich nicht zu sehr aufregt. Aber das ist tatsächlich, man ist bei vollem Bewusstsein, das geht auch relativ zügig. Und ja, dann wird dieser Stent gesetzt, damit eben diese Verdichtung oder Verengung, die es gegeben hat, geweitet wird. Und dann läuft das Blut da wieder durch. Und man merkt das auch relativ schnell, dass jetzt der Herzmuskel wieder durchblutet wird an der Stelle. Und ja, das war so der erste Schritt. Und dann wird man noch, also wurde ich zumindest sehr auf den Kopf gestellt und untersucht. Und ja, und dann halt auch die Empfehlung, machen Sie auf jeden Fall noch eine Reha im Anschluss.
Hast du auch zum Glück gemacht, auch genau. Sogar verlängert dann.
Ja, ja. Habe ich gemacht.
Trotzdem hat sich ja für dich sicherlich so die Sichtweise auf das Leben und die Dinge verändert. Ich stelle mir so vor, du fährst mit 180 über die Autobahn, ne, hast deinen Job im Landtag, deinen Job als Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, die vielen Ehrenämter und so weiter und wirst dann ja komplett ausgebremst, sage ich jetzt mal. Ne? Also du hast ja dann 6-7 Wochen, wo du wirklich ja an deine Gesundheit gedacht hast, zum Glück. Ne? Mhm. Und dann gleichzeitig die Idee oder der Plan, ja, es geht ja weiter. Und für dich auch konkret der Plan, du bewirbst dich als Oberbürgermeister. Wie geht das einher, die Achtsamkeit auch auf die eigene Gesundheit und zum anderen dann das, was man ja ohnehin schon beruflich tut, plus das, was man noch vorhat. Also ich habe so in der Vorbereitung gedacht, so, boah, wann schläft der Mann denn? Vorm Schwimmen gehen.
Es ist, wie ganz viele Dinge, immer eine Frage der Organisation. Und ich wurde in der Reha auch gefragt, haben Sie eigentlich als Politiker eine Vertretung, wenn Sie mal krank sind? Und dann als Abgeordneter hat man tatsächlich keine Vertretung. Es gibt ja keine Regelung für. Aber ich habe ein unheimlich starkes Team, was mir den Rücken freigehalten hat. Ich habe also in dieser Zeit keine einzige Tag da sitzen müssen und stundenlang E-Mails zu bearbeiten, sondern das hat alles mein Team gemacht. Da war es natürlich auch hilfreich, dass wir das öffentlich gemacht haben, weil natürlich auch ganz viele Menschen dann Verständnis hatten, dass wir Termine absagen mussten und dass Antworten vielleicht nicht ganz so schnell kamen. Aber mein Team hat einfach weitergearbeitet und hat das so organisiert, als wäre ich dabei. Wir haben natürlich auch ab und zu mal telefoniert, haben mich dann auf dem Laufenden gehalten. Aber im Wesentlichen haben die mir so toll den Rücken freigehalten, dass ich mich wirklich darauf konzentrieren konnte. Und das fand ich wirklich bemerkenswert und das hat mir sehr geholfen. Und diese Achtsamkeit in den Alltag zu überführen. Das ist, glaube ich, das ist grundsätzlich eine ganz wichtige Herausforderung, die man hat, gerade wenn man was macht, was mit viel Stress verbunden ist, dass man sagt, okay, ich achte darauf, dass ich eine vernünftige Mittagspause mache. Ich achte darauf, dass ich trotz vieler Termine, die ich habe, aber das, was ich mir so vornehme in der Woche, was ich an Sport machen will, dass ich das trotzdem einplane, dass ich mich mit Freunden treffe, dass ich bestimmte schöne Dinge auch im Alltag, das können ja auch kleine und kurze Momente sein, klar, dass man die nicht einfach doch noch mit einem Termin überlegt und sagt, ja, dann brauchst du jetzt nicht. Und da hat ja jeder, hoffe ich zumindest, irgendwas anderes. Ja,
absolut.
Also ob man morgens mit dem Hund rausgeht, ja, oder ob man sich vor den Fernseher setzt oder Computerspiel spielt, ein Buch liest oder mit dem Auto irgendwie durch die Stadt fährt oder sowas.
Jeder hat ja Zug wartet.
Jeder hat ja irgendetwas anderes, ja, wo man irgendwie so eine Phase am Tag hat, wo man sagt, okay, das sind so jetzt mal meine 5 oder meine 10 Minuten oder meine halbe Stunde.
Das funktioniert?
Bei mir funktioniert es momentan sehr gut, ja.
Ich meine, oft ist es ja so, ich kenne das selber, wäre jetzt der Kandidat für die Hunderunde morgens, dass einem ja dann auch wieder Impulse und Ideen kommen. Ne? Geht dir das auch so, dass du diesen Pausen dann denkst, ach Mensch, da könnte man und das wäre ja noch und hm?
Ja, natürlich. Also wenn ich da meine Bahn beim Schwimmen ziehe, dann könnte ich so einen Block daneben legen und dann, wenn ich aus dem Wasser rauskomme, dann habe ich irgendwie wieder 5 oder 6 Ideen und denkst, ach, das müssten wir noch und da, und das wäre noch eine gute Idee.
Womit wir beim Thema Politik und Gestalten ja sind, wenn man so tickt wie du, so wie ich dich auch erlebe, das hört ja nicht auf, ne? Also diese Ideen oder diese Inspiration, ob die beim Schwimmen kommen oder in einem Sitzungssaal, ist ja mal egal, ne? Empfindest du das immer als produktiv und als positiv, so ein, sagen wir mal, politischer, machender, kreativer Kopf zu sein? Und denkst manchmal auch, boah, was ich ja alles im Kopf habe, ist ja schön, aber wann soll ich das alles machen?
Also man darf da nie dran verzweifeln, glaube ich, sondern man kann natürlich auch nicht alles selber machen. Also das muss man auch sicher eingestehen. Aber das Schöne in der Politik ist, wenn man eine Idee hat, das Beste ist, wenn man andere von dieser Idee begeistert. Also ob das jetzt in meiner eigenen Ratsfraktion ist oder in der Landtagsfraktion oder im Stadtrat oder im Landtag oder mit verschiedenen Vereinen zusammen, dass man andere von einer tollen Idee begeistert. Oder, das finde ich auch total wichtig, das sollte Politik auch können, gute Ideen von anderen mit aufzugreifen und Menschen mit unterschiedlichen Ideen auch mal zusammenzubringen. Also mir begegnen ja ganz häufig Menschen, die selber wunderbare Ideen haben, für unsere Stadtgesellschaft oder für unser Land oder für die Wirtschaftspolitik oder was auch immer. Und die zusammenzubringen, um dann zu gucken, dass sie ihre Idee an andere Leute, die eher auch Macher sind oder Ideengeber sind, weiterzugeben. Und wenn das dann erfolgreich ist und ich Leute miteinander bekannt mache, weil ich sie beide kenne und daraus neue Ideen entstehen, dann finde ich das auch schon sehr befriedigend und finde das total klasse.
Wenn wir jetzt mitfilmen würden, würden wir sehen, wie Sven schon die ganze Antwort hindurch lächelt. Das ist lustig. Wenn Leute von was erzählen, was sie selber begeistert, dann lächeln die ganze Zeit dabei. Ist total schön. Wenn du denn jetzt das in die Tat umsetzen kannst, was du vorhast, wirst du ja auch viele Menschen zusammenbringen dürfen und viel vermitteln dürfen. Ich möchte einen Schritt zurückgehen, weil mich natürlich die Frage bewegt, das Vorhaben, ich bewerbe mich als Oberbürgermeister, ist das etwas, was lange gereift ist? Hat die Auszeit was damit zu tun? Nehmen wir uns mal mit so wie tief rein, wie du möchtest, sage ich jetzt mal.
Also die Überlegungen haben natürlich begonnen in dem Moment, als Burkhard Mastweis erklärt hat, dass er nicht erneut antritt.
Der, wenn ich ganz kurz rein darf, ja auch sehr offensiv mit seiner Erkrankung umgegangen ist, was ich auch sehr respektabel fand. Also ihr beide, fand ich, wart da absolut vorbildhaft. Das muss man auch mal sagen. Und nur so kann man ja auch die Dinge verändern, wenn man selber einfach damit offen umgeht. So, ne?
Genau. Und er hat ja auch selber da lange drüber nachgedacht und hat dann sich ja öffentlich geäußert und hat gesagt, also ich werde nicht mich um eine weitere Wahlperiode im Rathaus bewerben. Und damit gab es dann den Aufruf auch innerhalb der Remscher der SPD. Wir möchten trotzdem mit einem Oberbürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl gehen. Wer traut sich das zu? Und darüber habe ich tatsächlich sehr, sehr lange nachgedacht. Ich glaube auch länger nachgedacht, als manche mir das zugetraut haben, weil einige mich dann ansprachen und sagten, hey, du machst das ja auf jeden Fall, weil ich mich ja auch schon mal beworben hatte innerhalb der SPD. Und dann habe ich gesagt, naja, da war ich aber auch 10 Jahre jünger, 10 Jahre naiver und habe in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit, insbesondere mit Burkhardt, die sehr, sehr eng war und auch immer noch sehr eng ist, nochmal einen ganz anderen Blick auf die große Herausforderung und die große Aufgabe, die ein Oberbürgermeister für eine Stadt hat, erlebt und gesehen. Und deswegen habe ich nochmal etwas länger nachgedacht, ob ich mir das zutraue, ob ich genügend Ideen habe, ob ich genügend Kraft habe, das zu tun. Und bin dann zum Ergebnis gekommen, ja, das habe ich. Ich habe die Kraft und ich habe die Ideen. Und ich will das gerne machen, weil ich auch glaube, dass das die größte Ehre ist, die eine Heimatstadt für einen bereithält als Aufgabe.
Absolut.
Das ist viel, viel mehr als ein politisches Mandat, was man haben kann. Das ist viel mehr als irgendein Beruf, den man ergreifen kann, weil man das in der Zeit, wenn man das ist, 24 Stunden am Tag ist. Man wird immer darauf angesprochen. Man hat die Aufgabe, auch einer Stadt ein Gesicht zu geben, nach außen und auch nach innen. Und ich glaube, wo wir in Remscheid besonders stolz darauf sein können, ist, dass trotz der schwierigen Situation weltweit wir einen Zusammenhalt in unserer Stadt haben, der unglaublich bemerkenswert ist. Und wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leiste, dass es bei diesem Zusammenhalt bleibt, dann will ich dazu alles beitragen.
Was dieses 24/7 angeht, ne, das ist ja in der Tat ein Unterschied. Ne? Also jetzt klar, jetzt als Landtagsabgeordneter fährst du dann abends aus Düsseldorf nach Hause und wirst vielleicht hier auch mal angesprochen, Mensch, Herr Wolf, können Sie mal. Aber in der Tat ist es ja so, dass du als OB oder dass man als OB in der Tat, wie Burkhardt jetzt ja auch, das immer ist und auch natürlich immer auch mal Nein sagen können muss, ne? Also ich weiß ich nicht, gehst abends durch Vieringhausen oder durch Lennep spazieren um 9 und dann kommt dir jemand entgegen, Mensch, Herr Wolf, ich wollte Ihnen sagen, bei mir der Bürgersteig ist aber auch. Boah, ich stelle mir das auch herausfordernd vor, ne? Sich da auch abzugrenzen oder auch oder eben nicht und zu sagen, ja, okay, ich hole jetzt ein Handy raus, notiere ich mir. Hast du da, also sind das Gedanken, die dir auch im Kopf rumspuken oder ist das erstmal eins am anderen? Also diese, weißt du, dieses Real Life am Ende, ne?
Das habe ich ja zum Teil jetzt auch schon, dass ich natürlich bei vielen Veranstaltungen oder auch im privaten Umfeld angesprochen werde. Das passiert, das ist aber auch in Ordnung. Also Politik muss auch immer nahbar sein. Also da zu sagen, nee, das geht jetzt nicht, ich bin jetzt hier rein privat oder so. Ich glaube, dass Menschen auch viel sensibler sind, als man sich das so in der Theorie vorstellt. Also meine Nachbarn, die mich ständig sehen oder beim Einkaufen treffen oder so, wenn ich in meinen Supermarkt gehe, die sprechen mich dann auch nicht ständig darauf an, auf politische Dinge oder so. Die wissen, wann sie das machen können oder so. Und also das ist schon in Ordnung. Also dann darf man das nicht machen. Also das ist schon klar. Und wenn man halt wirklich eine Auszeit haben will, dann muss man sich halt diese Auszeit dann an bestimmten Orten nehmen. Und das geht ja auch.
Ja, klar.
Und das ist auch kein Problem.
Was ja spannend ist an dir im Vergleich zum Beispiel jetzt zu Burkhardt. Ich kenne aber auch Bürgermeister aus anderen Städten, die eben nicht gebürtig, ne, aus der Stadt kommen. Du bist gebürtiger Remscheider, du hast hier Abi gemacht, du bist hier seit weit über 20 Jahren im Stadtrat. Du wohnst in Remscheid und wärst dann ein Remscheider OB. Dieses, ich nenne es jetzt mal 100% Remscheid. Oder vielleicht sogar 150% Remscheid, ne? Und auch diese völlige Überzeugung, die sich ja auch zum Beispiel in dem Claim oder auch in dem Namen unseres Podcasts niederschlägt, ne? Auch stolz auf Remscheid, ne? Dieses Brennen für die Stadt, von der manche auch sagt, ich gehe wieder, oder manche irgendwann wiederkommt, oder manche auch gerne drauf schimpft, ne? Was erzeugt bei dir nach schon so vielen Jahren und für noch so viele Jahre dieses Brennen und diese Leidenschaft?
Die Menschen. Also ich glaube, wir haben ganz besondere Menschen in dieser Stadt, weil die so unterschiedlich sind. Ich bin jetzt in den letzten Wochen ganz häufig beim Fastenbrechen gewesen. Und das waren immer sehr, sehr schöne, sehr emotionale Veranstaltungen. Ich bin aber unheimlich gerne auch bei den Schützen, wenn Kirmes ist oder beim Rosenmontagszug, bin ich natürlich mitgelaufen. Da wird sehr ausgelassen gefeiert. Wir haben aber auch in unserer Stadt zusammengestanden, und haben mit unseren Nachbarn getrauert, als die schwere Erdbebenkatastrophe in der Türkei war. Da haben sich Hunderte, da haben sich tausende Menschen vor dem Rathaus schweigend versammelt und haben gemeinsam geweint. Und dass man gemeinsam weint, dass man gemeinsam lacht und feiert und dass es vollkommen egal ist, woher man kommt in dieser Stadt. Das ist so unglaublich toll in Remscheid. Und das müssen wir uns unbedingt erhalten.
Was sind denn, ohne jetzt da zu tief reinzugehen, das ist ja auch noch ein bisschen hin bis zur Wahl und bis es dann, wenn es für dich hoffentlich gut läuft, auch losgeht, aber vielleicht jetzt schon so in die Zukunft geblickt und das wirst du ja tun, was sind denn so Megathemen? Also kann man das Wort Mega überhaupt benutzen, da schon, ne? Was sind Megathemen der nächsten Jahre, die dich bewegen und wo du sagst, da wollen wir, müssen wir rein? Was sind da eben auch Chancen? Also wir wollen ja positiv denken.
Ja, ich bin auch immer wieder gefragt worden, Megathemen oder gibt es eine Vision oder braucht es eine Vision? Und darauf habe ich dann immer gesagt, nee, es braucht nicht eine Vision, sondern heute Morgen sind 112.939 Menschen in Remscheid aufgewacht und aufgestanden. Manche mit dem falschen Fuß, manche mit dem Krummeln im Bauch, manche hatten vielleicht auch Schmetterlinge im Bauch. Aber alle sind irgendwie mit Zuversicht und Hoffnung aufgestanden, glaube ich. Mhm. Und wenn die heute Abend ins Bett gehen, dann will ich, dass sie sagen, okay, das war ein schöner Tag und ich bin stolz auf diese Stadt. Mhm. Und ich bin stolz auf diese Stadt, weil wir eben zusammenhalten, weil wir uns um gute Arbeitsplätze kümmern, weil wir auf das Thema Gesundheit setzen und achten, weil wir auf das Thema Bildung setzen. Und ich glaube, wir kümmern uns tatsächlich um den Alltag jedes Einzelnen. Und wir haben ja eben auch so ein bisschen über die verrückt gewordene Welt gesprochen.
Ja.
Und das wird auch bleiben. Natürlich wird die Welt um uns herum verrückt sein. Aber unsere Antwort hier in Remscheid ist, dass wir einfach stabil bleiben und wir trotzdem aufeinander Acht geben und zusammenhalten. Auch wenn wir vor Ort vielleicht nicht jede politische Entscheidung, die in Washington oder in Moskau oder sonst wo auf der Welt getroffen wird, direkt verstehen. Aber das, was wir vor Ort machen können, das werden wir tun.
Alles hat ja einen Preis. Also wenn du dieses Amt bekleidest, gibst du ja automatisch andere ab. Treibt dich das in irgendeiner Form auch schon um? Weil du bist ja dann Chef der Verwaltung, Chef von vielen hauptamtlichen Verwaltungsmitarbeitern, bist Oberbürgermeister, bist dann andere Dinge, die du jetzt tust, nicht mehr. Glaubst du, dass dir das auch schwerfallen wird, das dann abzugeben? Oder spielt das ja im Moment auch gar keine Rolle?
Also das ist halt eine ganz andere Aufgabe. Und mit der Frage habe ich mich intensiv beschäftigt. Und ich habe ja in den letzten 25 Jahren im Stadtrat auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung kennengelernt. Und ich weiß, dass es da wirklich ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die mit einer ganz großen Leidenschaft und Kreativität jeden Tag ihren Job machen. Und ich glaube, dass man aus diesem Potenzial auch wirklich Zukunft schöpfen kann. Da gibt es ganz viele kluge Köpfe, erfahrene, sehr, sehr engagierte. Und ich glaube, wenn man die zusammenbringt und mit denen neue Ideen entwickelt, dann wird es uns gelingen, diese Stadt auch weiterhin nach vorne zu bringen, damit eben jeder sagen kann, abends, boah, ich bin stolz auf Remscheid.
So, ich glaube, wir haben jetzt genau eine halbe Stunde. Und ich wüsste jetzt gerade kein besseres Schlusswort. Deswegen danke ich dir erstmal sehr für die auch offenen und klaren Worte und auch für den Einblick so in deine Gesundheitswelt, so in deine Seelenwelt. Und ich würde sagen, wir verabreden uns mal in Spe für dann irgendwann, vielleicht im nächsten Jahr oder so, und schauen, was du dann tust und was du dann auch schon erlebt hast. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Danke dir, lieber Sven. Und sage mal, bis bald. Tschüss.